Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Hinweis: Startup Insider übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit börsenrelevanter und unternehmensbezogener Daten. Insider Daily. Morgen Update.
Guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Donnerstag, der 13. Januar. Ja, und das sind heute unsere Themen. Innenministerin Faeser droht Telegram mit Abschaltung. Arbeitsminister Heil will moderne Homeoffice-Regeln durchsetzen. Unique wurde anscheinend an MyPoster verkauft. Jack Dorsey gründet einen Fonds für Bitcoin-Entwickler. Und ein neuer NFT zeigt Elon Musk als gigantische Ziege. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist zum ersten Mal Amanda Birkenholz von UVC Partners. Und wir hatten ein tolles Gespräch, muss ich sagen, hat mir großen Spaß gemacht. Wir haben im erweiterten Bereich über zwei Finanzierungsrunden aus dem Immobilienbereich gesprochen, beziehungsweise das eine eher aus dem Retail-Space. Beides sind Software-as-a-Service-Unternehmen, das eine aus Wien, das andere aus den USA. Das eine mit einer kleinen Finanzierungsrunde, das andere mit einer großen Finanzierungsrunde und das eine aus dem Nachhaltigkeitsbereich und das andere aus dem Datenbereich. Also ihr seht schon, ein ziemlich cooler Mix, kommt auch sofort nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Aber wie immer kurz der Hinweis auf die weiteren Folgen. Heute um 13 Uhr lohnt es sich auf jeden Fall reinzuschalten. Da ist Florian Semler zu Gast, der Gründer von Formal Skin. Und das ist ein Unternehmen, das ist ja nicht ganz greifbar, denn es ist so ein bisschen Telemedizin. Es ist so ein bisschen Direct-to-Consumer, aber es ist auch so ein bisschen Subscription. Also ein sehr, sehr cleverer Mix aus mindestens drei Standbeinen, finde ich super und hat dazu geführt, dass das Unternehmen gerade 30 Millionen Euro eingesammelt hat. Und genau darüber haben wir gesprochen. Ist ein sehr cooles Thema, kann ich euch wirklich nur empfehlen, nachher reinzuschalten. Es geht auf jeden Fall um den Bereich der Dermatologie und das heißt, entweder ihr hört nachher rein, wenn ihr Hautprobleme habt, aber das wünsche ich euch nicht. Aber ihr könnt natürlich auch reinhören, wenn euch der Direct-to-Consumer-Markt interessiert, wenn ihr wissen wollt, wie man im Telemedizin oder generell im Health-Sektor was Größeres aufbaut. Ja, oder einfach nur, weil es euch interessiert, wie man ein Unternehmen schnell skaliert. Das auf jeden Fall nachher. Die 30 Millionen Euro kamen unter anderem von Singular, von Heal Capital, von Vorwerk Ventures, von Cherry Ventures und von Hardcore Capital. Also ihr seht schon, das hat Hand und Fuß. Das ist also das Gespräch um 13 Uhr und um 16 Uhr ist es nicht minder spannend. Da ist Jennifer Fahn bei uns zu Gast, Co-Gründerin und CEO von Passion Fruit. Und Passion Fruit wurde ja hier im Podcast schon öfters thematisiert. Auch da gab es gerade eine Finanzierungsrunde, eine Pre-Seed-Runde über 3,3 Millionen Dollar. Und ja, der Investorenkreis hat es auch da in sich. Zum einen ist Creandum eingestiegen, aber was ich noch viel spannender finde, sind die ganzen Business Angels. Da haben sich wirklich, ich glaube, es sind in Summe so um die 40, würde ich mal vermuten. Ich bin nicht ganz sicher, Business Angels angeschlossen. Und zwar viele namhafte, entweder es sind die Gründer aus namhaften Unternehmen oder es sind hochrangige Mitarbeiter aus großen Unternehmen. Also ich sehe hier gerade auch so eine Grafik, da ist drauf Johannes Reck und Tao Tao, beide die Gründer von Get Your Guide. Celine Villers kennt ihr wahrscheinlich als Social Media Expertin. Peter Großkopf, der ehemalige CTO von der Solaris Bank. Die beiden Doppelgänger Pip Klöckner und Philipp Glöckner. Laura Lewandowski war ja auch neu hier zu Gast. Iskender Dirik von Wix. Dann sehe ich Tim Schmitz von Jodel. Ich sehe Sophie Chang von Q Medical, ich sehe den David Kaschab von Schoko, Moritz Clausen und José Paz Rendal von Cargo One. Ich sehe mehrere Leute von Coinbase, von Airbnb, von Spotify und. Also ihr seht schon, das macht richtig Laune. Und ja, wie es zu so einer Angelrunde kommt und zu solchen namhaften Investoren, das hören wir nachher um 16 Uhr. Ich kann versprechen, es lohnt sich. Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Und thematisch geht es um den Creator Space. Jennifer möchte mit ihrem Team eine Art Operating System für den boomenden Creator Space aufbauen. Das heißt, für alle TikTok- oder Instagram-Kreatoren oder YouTube-Kreatoren oder auch Leute, die auf Twitter oder auf Newsletter sehr aktiv sind, die sollten nachher mal genau hinhören, denn ich glaube, das, was Jennifer mit ihrem Team da aufbaut, das ist genau für euch. Und ja, mich hat es total beeindruckt und ich bin mir sicher, wir werden Jennifer noch öfters hier hören. So, das ist das Gespräch um 16 Uhr, damit genug der Vorrede. Jetzt gehen wir rein in die Nachricht mit Anna Dressel und danach dann das Debüt von Amanda Birkenholz von UVC Partners. Vorher, wie immer ganz kurz, die Verbraucherhinweise.
Startup Insider Daily. Nachrichten.
I am warning you now.
Innenministerin droht Telegram mit Abschaltung. Bundesinnenministerin Nancy Faeser droht der vor allem bei Querdenkern und Extremisten beliebten Chat-App Telegram mit weiteren Maßnahmen. In einem Interview mit der Zeit kündigte sie an, den Dienst womöglich sperren zu lassen, sofern er sich weigere, deutsche Gesetze zu beachten. Telegram gilt als weitestgehend rechtsfreier Raum, der sich recht erfolgreich dem Zugriff von Behörden entzieht. Regelmäßig werden auf der Plattform Todesdrohungen gegen Politiker, Forschende und Aktivisten veröffentlicht. Bereits im Dezember letzten Jahres hatte Faeser vorgeschlagen, den Druck auf Google und Apple zu erhöhen, damit diese gegenüber Telegram ihre App-Store-Regeln durchsetzen. Jetzt brachte sie eine Sperrung in Deutschland als, Zitat, Ultima Ratio ins Spiel. Arbeitsminister Heil will moderne Homeoffice-Regeln durchsetzen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, plant, den Rechtsanspruch auf Homeoffice dauerhaft im deutschen Arbeitsalltag zu etablieren und kündigt einen, Zitat, modernen Ordnungsrahmen für mobiles Arbeiten an. Ich bin dafür, dass wir aus dem Corona-bedingten, ungeplanten Großversuch zum Homeoffice grundlegende Konsequenzen für die Arbeitswelt ziehen, so Heil am Mittwoch gegenüber der Deutschen Presseagentur. Ziel sei eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, denn für viele Menschen bedeute mobiles Arbeiten eine neue Freiheit, so Heil weiter. Gleichzeitig schränkte der Arbeitsminister ein und betonte, dass Homeoffice auch Schattenseiten habe, insbesondere aufgrund der verschwimmenden Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben. Deshalb gelte, auch im Homeoffice muss mal Feierabend sein. Kunst-Startup Unique verkauft. Der 2014 von Lea Lange, Marc Pohl und Sebastian Hasebrink gegründete Online-Shop für handverlesene Kunst- und Wohnaccessoires wird offensichtlich vom Bergkirchener Unternehmen MyPoster übernommen. Laut Medienberichten handelt es sich um keinen euphorischen Exit, sondern um einen möglichen Fire Sale. Der Exit wurde formal Ende Dezember abgeschlossen, aber bislang nicht offiziell verkündet. Zu den Investoren von Unique zählten unter anderem Highland Europe, Vorwerk Ventures, Red Alpine und der Hightech-Gründerfonds. Jack Dorsey gründet Fonds für Bitcoin-Entwickler. Der ehemalige Twitter-Chef Jack Dorsey hat die Gründung seines neuen Bitcoin Legal Defense Fund angekündigt. Dieser soll helfen, Bitcoin-Entwickler gegen Rechtsstreitigkeiten und vor Klagen bezüglich ihrer Aktivitäten im Bitcoin-Ökosystem zu verteidigen. Der Bitcoin Legal Defense Fund ist eine gemeinnützige Organisation, die darauf abzielt, rechtliche Probleme zu minimieren, die Softwareentwickler von der aktiven Entwicklung von Bitcoin und verwandten Projekten wie dem Lightning Network und Bitcoin-Datenschutzprotokollen abhalten, so Dorsey in einer E-Mail. In einem ersten Fall hat der Fonds die, Zitat, Koordinierung der bestehenden Verteidigung der Tulip-Trading-Klage gegen bestimmte Bauträger wegen angeblicher Verletzung der Treuepflicht zu übernehmen und die Finanzierungsquelle für externe Anwälte bereitzustellen. Der Tulip-Fall ist in der Kryptowelt berüchtigt, da Craig Wright beschlossen hat, zahlreiche Bitcoin-Entwickler wegen eines angeblichen Hacks zu verklagen, der dazu führte, dass er Bitcoin im Wert von über 4 Milliarden Dollar verloren hat. Spotify schließt internes Podcast-Studio. Der Audio-Streaming-Dienst Spotify hat verkündet, seine hauseigenen Spotify-Studios zu schließen. Diese waren primär auf die Produktion von Podcasts spezialisiert, aber offensichtlich hatte ihre Bedeutung nachgelassen, nachdem Spotify die drei anderen Podcast-Netzwerke Parcast, Gimlet und The Ringer übernommen hatte. Betroffen sind bis zu 15 Mitarbeiter, die teilweise anderen Abteilungen zugewiesen und teilweise entlassen wurden.
It's not decided at all.
Strafmaß im Theranos-Urteil erst im September. Das Strafmaß für die wegen Investorenbetrugs verurteilte einstige Vorzeigeunternehmerin Elizabeth Holmes wird voraussichtlich erst im September bekannt. Damit folgt das Gericht dem Antrag von Anklage und Verteidigung, die zunächst den Ausgang des zweiten Verfahrens gegen die einstige rechte Hand bei Theranos, den Manager Ramesh Balwani, abwarten wollen, der im März vor Gericht kommen soll. Die 37-jährige Holmes hatte Investoren und Patienten über die Erfolge und Wirksamkeit ihres Startups Theranos getäuscht und behauptet, Bluttests revolutionieren zu können. Nach heutigem Stand drohen ihr bis zu 20 Jahre Gefängnis. US-Prozessbeobachter gehen jedoch davon aus, dass das Strafmaß deutlich geringer ausfallen werde. Elon Musk als gigantische Ziege. Die illustre Welt der Kryptowährungen ist um einen neuen Protagonisten reicher. Mit Elon Goat ist ein neuer NFT auf den Markt gekommen, dessen Token Elon Musks Kopf auf dem Körper einer Ziege zeigt. Die Macher sprechen von einer Hommage an den umtriebigen Milliardär und planen nun zu Werbezwecken ein, Zitat, Monument biblischen Ausmaßes für den Kryptopaten zu bauen, das später auf einem Tesla-Sattelschlepper auf zweiwöchige Medientour durch die USA gehen soll. Der erste Entwurf der Statue zeigt Musks Kopf auf dem Körper einer Ziege, die auf einer SpaceX-Rakete am Mond vorbei Richtung Mars fliegt, umrahmt von Symbolen für steigende Kurse und Blitzen. Gehirnzellen im Bioreaktor spielen Videospiel. Offensichtlich ist es dem australischen Startup Cortical Labs gelungen, ein lernfähiges neuronales Netz aus Hirnzellen zu erstellen. Dieses aus einigen hunderttausend Neuronen aus pluripotenten menschlichen Stammzellen bestehende Netzwerk wird in einem Bioreaktor am Leben erhalten. Dank verbundener Elektroden konnte die Zellschicht erfolgreich darauf trainiert werden, das Videospiel Pong zu spielen. Experten sprechen von einem möglichen technischen Durchbruch, da die Zellen den Ball wesentlich länger im Spiel hielten als Vergleichsexperimente mit Mäusen.
Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
Nachdem die Erteilung der finalen Genehmigung für Teslas Gigafactory im brandenburgischen Grünheide monatelang auf sich warten lässt, hat die Landesregierung nun verkündet, dass man dabei sei, in die eigentliche abschließende Prüfung der Genehmigungsentscheidung einzutreten. Dank einer Verlängerung einer Vorabgenehmigung ist es Tesla zwischenzeitlich gestattet, 2000 Model Y herzustellen. Verkauft werden dürfen diese jedoch noch nicht. Das stark gebeutelte deutsche Softwareunternehmen TeamViewer hat seine vorläufigen Ergebnisse für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2021 veröffentlicht. Demnach ist der fakturierte Umsatz des Unternehmens um rund 20% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Trotz rückläufiger Nutzerzahlen hat die Börse die Nachrichten positiv aufgenommen. Die Aktie ist zweistellig gestiegen. Laut Berichten von Business Insider hat mit Ronny Gottschlich ein weiterer Topmanager das Quick-Commerce-Startup Gorillas verlassen. Gottschlich war seit Ende 2020 als Chief Commercial Officer unter anderem für die Warenbeschaffung und Logistik zuständig. Der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo hat Neuigkeiten zu den Apple Glasses verkündet. Demzufolge könnte das Mixed Reality Headset ähnlich leistungsstark werden wie ein MacBook Pro. Laut Kuo komme das Headset mit 2 Prozessoren und dürfte nach seiner Einschätzung der Konkurrenz technologisch um 2 bis 3 Jahre voraus sein. Apples Mixed Reality Headset soll noch in diesem Jahr erscheinen. Ein türkischer Bauer experimentiert mit VR-Brillen, um den Milchausstoß seiner Kühe im Winter zu manipulieren. Sie beobachten eine grüne Weide und das gibt ihnen einen emotionalen Schub. Sie sind weniger gestresst, so der Bauer. Tatsächlich konnte er so den Milchausstoß von 22 Litern pro Tag auf 27 Liter steigern. Ursprünglich stammt die Idee von Schweizer Werbern, war aber nur als Scherz gedacht. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 13. Januar.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Super, ja, ich freue mich heute mal wieder mit einem Debüt, denn bei uns ist Amanda Birkenholz von UVC Partners. Hallo Amanda.
Hallo.
Ja, freue mich sehr, dass du da bist. Und ja, also UVC Partners ist eigentlich kein Unbekannter mehr, aber vielleicht fangen wir damit mal an, dass du dich kurz vorstellst. Man hat so bei den Themen, die wir heute besprechen, das Gefühl, du kennst dich ganz gut aus im Immobilienbereich, aber bin mal gespannt, was dein Background ist und vielleicht kannst du noch ein paar Sätze zu UVC sagen.
Mein Name ist Amanda Birkenholz, ich habe einen Hintergrund in Wirtschaftsingenieurwesen mit der Fachrichtung Maschinenbau, habe dann vor 10 Jahren meine Karriere im Corporate gestartet, habe da erst so ein Trainee-Programm gemacht und dann in Asien das Headquarter für Bombardier mit aufgebaut, 2 Jahre lang, und habe dann 2015 gemerkt, dass ich mich doch deutlich wohler in der Startup-Welt fühle und habe dann den Cut gemacht, war jetzt die letzten Jahre in einem Company-Builder und habe da 2 B2B-Tech Startups aufgebaut und habe letztes Jahr dann die Seite gewechselt und bin jetzt bei UVC im Investment-Team.
Also du hast im Prinzip schon alles gesehen, kann man sagen, ne?
Nicht alles, aber ich habe auf jeden Fall schon eine Reise hinter mir und das ist natürlich sehr spannend, weil man dadurch einfach viele unterschiedliche Sichtweisen auch hat. Gerade jetzt in der Zusammenarbeit mit Startups ist das natürlich sehr, sehr spannend auch.
Und UVC Partners, also wie gesagt, wir kennen sie eigentlich hier. Johannes von Borries war ja hier auch schon mehrfach zu Gast, aber vielleicht magst du trotzdem noch ein paar Sätze zu UVC sagen.
Ja, gerne. UVC ist ein Early-Stage-Investor. Wir investieren vor allem in B2B-Tech-Startups. Initiale Ticketgrößen von 500.000 bis 5 Millionen Euro. Mittlerweile haben wir den dritten Fonds geclosed, haben 250 Millionen an Kapital und gehen eben auch in den zukünftigen Finanzierungsrunden dann mit. Grundsätzlich sind wir gerne Lead-Investor, begleiten unsere Startups langfristig und die meisten, die bei uns arbeiten, haben auch einen technischen Hintergrund. Das heißt, wir sehen uns auch so als Tech-Team for Tech-Teams und investieren vor allem eben in den Bereichen Enterprise SaaS, Industrial und Mobility.
Und ihr sitzt in München, ne? Vielleicht das noch als Ergänzung.
Genau, wir sitzen in München und haben auch ein Office in Berlin, investieren aber europaweit.
Super. Und dann wollen wir mal zu den Themen, apropos Europa, ne, zu den Themen gehen, die du mitgebracht hast. Und das erste führt uns, glaube ich, nach Wien, ne?
Ja, genau. Ist super spannend. Ich glaube, gestern ging es auch schon um Startups aus Wien. Genau. Heute auch wieder. Und zwar geht es um GreenPath. Das ist ein Spin-off der Universität für Bodenkultur Wien und der Green Cities GmbH. Das ist ein Kompetenzzentrum für grüne urbane Infrastruktur. Und GreenPath wurde vor 3 Jahren gegründet. Allerdings wurde in dem Bereich eben schon seit 10 Jahren geforscht. Und das ganze Produkt wurde gemeinsam mit verschiedenen Universitäten und Modellstätten auch entwickelt. Und GreenPath hat jetzt eine Finanzierung in Millionenhöhe erhalten. Genau, die genaue Summe ist nicht bekannt, aber spannende Investoren, einmal Pi Labs zum Beispiel aus London, das ist ein PropTech-Investor und dann noch verschiedene andere wie der AWS-Gründerfonds aus Österreich und auch das Family Office von dem ehemaligen Strabag-Vorsitzenden.
Ich glaube, wenn jemand seine Finanzierungshöhe nicht genau benennt, ist es entweder ein Indikator dafür, dass es am unteren Bereich der in dem Fall Millionenhöhe stattgefunden hat oder dass der Wettbewerb so hoch ist. Und ich glaube, Wettbewerb so hoch ist wahrscheinlich in dem Bereich nicht so ganz das Problem, ne?
Ja, also man muss schon sagen, dass ich in dem Bereich jetzt gerade Immobilien und Nachhaltigkeit sehr, sehr viel tut. Aber ja, du hast schon recht, natürlich wissen wir nicht, warum sie die Höhe der Finanzierung nicht bekannt gegeben haben. Aber ich glaube, das ist trotzdem ein super, super spannender Bereich, in dem sich einfach gerade wahnsinnig viel tut.
Vielleicht müssen wir ins Produkt mal einsteigen, ne? Das ist eigentlich eine Software-as-a-Service-Lösung, wenn ich es richtig verstehe, aber klimaresiliente Entwicklung von Stadtentwicklung und Bauprojekten. Das finde ich, also da sind bei mir so ein paar Fragezeichen, weil ich nicht ganz genau weiß, wie das vonstatten gehen kann.
Das Ziel ist die ganzheitliche Bewertung, Optimierung und Zertifizierung von Immobilien unter dem Aspekt der Umweltauswirkungen. Und das ist aus dem Grund besonders spannend, weil natürlich Städte jetzt immer mehr wachsen und gleichzeitig aber auch sensibel für den Klimawandel sind. Wir kennen alle das Pariser Klimaabkommen, Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken, und gleichzeitig ist das Thema schon lange bekannt und wir sind noch nicht so auf dem richtigen Weg. Und wenn man so auf die Klimakrise schaut, dann sieht man, dass 37% vom weltweiten CO2-Ausstoß eben auf Immobilien zurückzuführen sind. Und das ist schon ein sehr, sehr großer Anteil. Und ich glaube, genau deswegen ist es spannend, da an Lösungen zu arbeiten. Und was jetzt GreenPath eben macht, die bieten Immobilienentwicklern, aber auch Investmentgesellschaften, Banken, Bauträgern und so weiter eine Überprüfung an. Die nennen es EU Taxonomy Check. Können wir vielleicht gleich noch darüber sprechen, was das konkret bedeutet. Und helfen eben den Immobilienentwicklern, nachhaltigere Projekte zu erstellen und vergeben dann auch eine Zertifizierung.
Man sagt ja bei Startups immer, es muss ein Problem geben überhaupt oder ein Problem bei der Zielgruppe, damit das Startup überhaupt schnell skalieren kann und das nicht zu kompliziert wird, das zu vermarkten. Wer hat denn hier welches Problem? Was würdest du denn sagen?
In der Immobilienbranche gibt es, glaube ich, viele Player, die hier ein Problem haben. Das eine sind zum Beispiel jetzt die Halter der Immobilien, ja, also die Asset Manager. Die haben einfach einen großen Druck, ja, dass sie Veränderungen herbeiführen müssen. Die haben mittlerweile halt Regularien, zum Beispiel diese EU-Taxonomie, die jetzt seit 1. Januar gültig ist. Dadurch werden Kriterien für die Assets bestimmt, die festlegen, ob eine Immobilie nachhaltig ist oder nicht. So, und wenn diese Immobilie nicht nachhaltig ist, dann kann es eben sein, dass die in Zukunft auch nicht mehr verkauft oder vermietet werden kann. Und dadurch haben die natürlich einen sehr, sehr hohen Druck daran, auch was zu ändern. Und dabei geht der Blick nicht nur eben auf eine einzelne Immobilie, sondern halt aufs gesamte Immobilienportfolio. Und die Immobilienhalter wollen natürlich ihr Portfolio eben optimieren, und zwar nicht nur wie früher auf Marge und Profit, sondern eben auch auf Nachhaltigkeit.
Ich wusste das gar nicht, ich kenne diesen EU-Taxonomy-Check, kenne ich gar nicht, und ich wusste auch nicht, dass es dann so rigoros ist, dass man das unter Umständen nicht vermieten kann. Ist das tatsächlich so, ja?
Das ist heute noch nicht so, aber es ist auf jeden Fall, gibt da einen starken Trend hin. Dadurch natürlich einfach Handlungsbedarf, weil wenn es einmal so da ist und die Immobilie dann quasi nicht mehr so werthaltig ist, dann ist der Zug im Prinzip schon abgefahren, und deswegen gibt es jetzt einfach einen sehr starken Handlungsdrang.
Finde ich super, weil, also ich meine, du hast ja gerade richtig gesagt, wir sitzen ja alle im gleichen Boot und wir wollen, dass sich was ändert und auch, dass die Verursacher irgendwie sich kümmern hinterher. Man kennt das so ein bisschen, glaube ich, von der KfW. Ne? Die KfW hat so verschiedene Standards, wo sie dann eben so Energieeffizienzen von Häusern bewertet, ein bisschen, glaube ich, zum Passivhaus oder sowas. Klingt ein bisschen ähnlich, ne?
Genau, und es gibt jetzt eben, wie gesagt, immer mehr diese Bewertungen und Analysen von Gebäuden, und jetzt auch gerade im KfW, genauso auch eben bei der Finanzierung, sind natürlich jetzt auch Banken zum Beispiel eben stark daran interessiert, zu verstehen, wie nachhaltig auch diese Immobilien sind, um eben bewerten zu können, inwiefern die Finanzierung da sinnvoll ist.
Und das Startup selbst jetzt, wir reden jetzt über einen Millionenbetrag. Ich habe mich gefragt, wie kompliziert ist es denn, dieses Tool zu bauen? Ist das eine Sache, die ist dann irgendwann abgeschlossen, weil man einfach jeden Immobilientyp einfach irgendwann erfasst hat? Also, oder sind das so viele unterschiedliche Komponenten, dass man da eigentlich, endlos viele Datenquellen anzapfen müsste?
Also ich glaube, das ist schon ein Produkt, das sich immer weiterentwickeln wird. Also aktuell, die fokussieren sich ja nicht nur auf die Immobilie an sich, sondern auf die gesamte Stadtplanung und haben da verschiedene Themenfelder, so wie Klima, Wasser, Luft, Biodiversität und so weiter. Und arbeiten da auch mit unterschiedlichen Partnern eben zusammen, die dieses Produkt und Projekt weiterentwickeln. Die haben zum Beispiel jetzt in der Wiener Innenstadt einen neuen IKEA eröffnet. Das ist eigentlich ganz, ganz interessant und, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Beispiel, wo 160 Bäume und Sträucher auf dem Dach verteilt sind und sie dadurch nachhaltigen Raum mitten in der Innenstadt schaffen und eben auch an heißen Tagen so die Umgebung, die Temperatur der Umgebung senken können. Und das ist jetzt natürlich, wenn man sich das anguckt, am Ende sicherlich auch ein Projekt, das jetzt nicht wie eine klassische SaaS-Plattform super skalierbar ist, sondern wo es eben schon auch darum geht, sich dann die einzelne Immobilie und die Entwicklung anzugucken und wo auch einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Parameter mit einfließen. Deswegen glaube ich, dass das schon was ist, was sich auch immer weiterentwickeln wird.
Und klingt aber auch so fast so ein bisschen wie Beratung dann, ne? So Individualbetreuung. Also man kann es nicht so sauber skalieren, wenn ich dir gerade richtig folge, wie man vielleicht ein CRM oder sowas, wenn man das baut, skalieren könnte, ne?
Also ich habe das Produkt jetzt selber noch nicht genutzt, deswegen kann ich das dazu im Detail nicht sprechen. Die haben so verschiedene Pakete oder Bereiche, ja, wo sie erstmal, glaube ich, eine Analyse machen, um eine grobe Ersteinschätzung eben zu bekommen. Das ist, glaube ich, ein recht standardisiertes und dadurch auch skalierbares Modell. Und je nachdem, in welchem Bereich es dann geht, ist, glaube ich, schon auch immer so eine Beratungskomponente dabei. Bin mir jetzt aber tatsächlich nicht sicher, wie es dann wirklich im Detail abläuft. Die haben aber auch eine Zertifizierung und dadurch ein standardisiertes Prüfverfahren, was sicherlich eben dann auch einmal erstellt wird und dann halt ausgegeben wird, aber auch da natürlich wieder durch verschiedene Experten, die dann die Zertifizierung dann auch tatsächlich durchführen.
Und inhaltlich wäre das ein Thema für euch gewesen, würdest du sagen?
das ist auf jeden Fall ein Bereich, den wir uns anschauen. Haben da auch insgesamt der gesamte Nachhaltigkeitsbereich in der Industrie, aber eben auch jetzt bei Immobilien. Da haben wir uns auch verschiedene Sachen angeguckt und sind da auf jeden Fall schon sehr interessiert. Auch gerade, weil natürlich Nachhaltigkeit aus unserer Sicht auch einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema ist.
Dann würde ich sagen, wir gehen mal zum nächsten Thema. Das hat weniger mit Nachhaltigkeit zu tun. Ne? Das hat eher fast, da geht es fast sogar um das Gegenteil, würde ich sagen. Aber bin mal gespannt, wie du das einschätzt.
Genau, das nächste Thema, Placer AI, ist ein Location Analytics Startup aus Kalifornien. Wurden 2016 gegründet und haben jetzt mit 100 Millionen Dollar bei einer 1 Milliarde Bewertung eine Series C geraced. Und haben da Investoren wie Josh Buckley, den CEO von Product Hunt und die Investmentfirma von Disney bzw. DreamWorks, als auch zum Beispiel Fifth Wall, das ist ein PropTech-Investor aus den USA.
Und ich habe mir ein paar Videos angeguckt von denen, es ist schon abgefahren, was die machen. Ne? Aber wenn ich sage, es ist das Gegenteil von Nachhaltigkeit, hier geht es ja fast darum, dass man Besucherströme optimiert und möglichst viele Menschen in seine zum Beispiel Kaufhäuser oder so reinbringt. Ne?
Ja, genau. Also darum geht es. Es ist eine Traffic Analytics Plattform, um Bewegungen erstmal zu verstehen, zu analysieren und dann eben natürlich auch zu beeinflussen. Also Zielgruppe sind zum Beispiel Einzelhändler, Immobilien und so weiter. Gegenteil von Nachhaltigkeit, naja, also es geht natürlich darum, die verschiedenen Orte und Geschäfte mit seinen Kunden zu befüllen. Aber so ganz Gegenteil würde ich jetzt nicht sagen.
Na, ich wollte es jetzt nicht zu kontrovers machen. Wahrscheinlich ist es auch, wahrscheinlich wird man dem Startup nicht gerecht. Ich fand die Lösung total abgefahren, muss ich sagen. Wenn man sich das anschaut, das ist schon, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Bereich, weil sie im Prinzip wirklich versuchen, ja, zu quantifizieren und Daten zu liefern über das, was überhaupt in Gebäuden, in Kaufhäusern oder auch, ich glaube, sie haben hier relativ viele, ich weiß nicht, auch öffentliche Bereiche, was dort passiert, ne?
Ja, und ich glaube, gerade so für zum Beispiel den Einzelhandel ist das halt ein super spannendes Thema, weil wenn du dir E-Commerce anschaust, ja, also der E-Commerce-Store weiß im Prinzip alles über seine Kunden. Was hat er gemacht? Welche Produkte hat er sich angeguckt? Was hat er in den Warenkorb gelegt? Was hat er vielleicht wieder rausgeworfen? Wann hat er den Prozess abgebrochen und so weiter? Also die haben einfach unglaublich viele Daten und so im stationären Handel kennt halt das Geschäft vielleicht die Besucherzahlen, aber auch nicht immer, und dann die Auswertung des Kassenbons. Und deswegen glaube ich, dass da einfach wahnsinnig viel auch noch Potenzial ist, das gehoben werden kann. Und jetzt bei Placer AI war es eben auch noch so, dass jetzt zum Beispiel durch die Pandemie es einfach nochmal andere Use Cases gab, nämlich um festzustellen zum Beispiel, dass Test- oder Impfstandorte eben nicht überfüllt sind, genauso wie die Innenstadt und andere Orte einfach genutzt werden, um da eben nicht mehr Leute, sondern eventuell auch eine bessere Verteilung der Menschen hinzubekommen.
Mhm. Genau, Sie haben auch, glaube ich, in dem TechCrunch-Artikel, den wir beide gelesen haben, da ging es zunächst mal um diese ganze Covid-Zeit, aber ich glaube, das ist ja ein Thema, also Covid ist jetzt so ein Nebenaspekt dabei, glaube ich, weil man halt eben wissen möchte, wie viele Menschen sind an welchem Ort, um nicht zu vielen Menschen zu begegnen. Aber das ist wahrscheinlich, unabhängig dessen, ist das ein Thema, was, glaube ich, auch lange Bestand haben wird hier. Ne? Also die Placer AI ist keine Lösung für den Moment nur.
Nee, absolut. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass die sich in Zeiten von Covid auch so stark entwickelt haben, weil die haben die letzte Finanzierungsrunde erst letztes Jahr gemacht und hatten da 50 Millionen eingesammelt. Und jetzt eben direkt eine neue Runde mit 100 Millionen hinterherzuschießen, ist schon auch sehr, sehr stark. Ich glaube, auf der einen Seite haben sie jetzt eben ein gutes Geschäft, auf der anderen Seite, sobald die Pandemie sich auch mal dem Ende zuneigt und das Leben wieder weitergeht, gibt es einfach noch viel mehr Traffic in den Geschäften. Ich glaube, die Leute haben super viel Lust, wieder rauszugehen, sich zu bewegen, sich zu treffen. Und ich glaube, dann wird Placer AI quasi noch relevanter und noch mehr Informationen haben als jetzt.
Und ich glaube, die Datengrundlage hier kommt durch die Smartphone-Bewegung, ne? Das habe ich richtig verstanden, oder?
Ja, so habe ich das auch verstanden. Also eine Mischung aus verschiedenen Wi-Fi, GPS, Beacons, die dann eben aggregiert und ausgewertet werden.
Weil Sie eben schreiben, perspektivisch wollen Sie bis zu 50 verschiedene Datensätze liefern. Das finde ich schon total, total spannend, muss ich sagen. Und dieses Gegenteil von Nachhaltigkeit, das meine ich deswegen, weil ein Teil des, und das ist auch total logisch, finde ich, ein Teil der Software, die Sie anbieten, besteht im Benchmarking mit anderen. Das heißt, da können zum Beispiel, ich weiß nicht, Kaufhausbesitzer oder sowas hingehen und können Standorte vergleichen. Und das ist natürlich dann im zweiten Schritt irgendwie so ein bisschen, natürlich entsteht da auch Druck, dass man versucht, mehr Leute in sein eigenes Kaufhaus reinzuholen. Also das meine ich eigentlich mit, ne? Also wenn Menschen shoppen gehen, ist ja natürlich immer, da ist ein kleines Fragezeichen an der Nachhaltigkeit dann dran.
Ja, das stimmt. Aber das ist natürlich sicherlich das ultimative Ziel der Nutzer, mehr Menschen in ihre Geschäfte zu bringen. Und da gibt es einfach so viele Faktoren, ja, die halt relevant sind. Also man könnte meinen, dass ein Geschäft in der Innenstadt immer besser funktioniert als eins in der Randlage. Das ist wahrscheinlich häufig auch so, aber eben nicht immer, weil viele andere Faktoren eben noch dazukommen. Welches Geschäft ist zum Beispiel nebenan? Was ist so in der Umgebung alles zu finden? Und so ändern sich auch teilweise die Mietpreise, je nachdem, ob halt draußen eine Baustelle ist oder das Geschäft nebenan gewechselt hat. Und ich glaube, eben durch solche Daten haben die Immobiliennutzer bzw. Einzelhändler einfach eine deutlich bessere Insights.
Ja, finde ich total, total relevant, weil ja auch das Eröffnen eines Geschäfts ist ja auch ein Rieseninvestment, das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Also man committet sich auf eine lange Laufzeit, meistens irgendwie so Verträge von wahrscheinlich 3 bis 10 Jahren oder sowas. Plus man hat ja diese ganze Store-Einrichtung, dieses Umbauen und so weiter. Und ich glaube, das sind, wenn man das mal hochrechnet, da dann irgendwie im Vorfeld vielleicht auch noch ein paar relevante Informationen zu bekommen, und da kann ja so ein Tool auch helfen, ist, glaube ich, total, total hilfreich.
Ja, absolut.
Ja. Nee, also sehr, sehr spannendes Thema. Haben wir dazu zu den beiden Themen was Wichtiges vergessen, würdest du sagen?
Nee, ich glaube, wir haben das ganz gut umrissen. Auf jeden Fall beides sehr spannend, und vielen Dank auch, dass ich heute hier sein durfte.
Ja, ich danke dir. Du hast großen Spaß gemacht, und ja, ich freue mich auf eine Fortsetzung.
Super, ich mich auch.
Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
So, das war Amanda Birkenholz von UVC Partners. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand's super, hat mir großen Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich glaube, wir werden Amanda hier öfters begrüßen. Wäre zumindest mein Wunsch. Und ja, wenn es euch auch so geht, wenn euch gefällt, was wir hier tun, bitte empfehlt uns weiter. Ich sage es ja hier jeden Tag. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, wenn wir Menschen erreichen, die diesen Podcast noch nicht kannten und die den dann entdecken und dann hoffentlich begeistert sind, ihn abonnieren und dann hoffentlich, genau wie ihr jetzt, auch wieder Leuten weitererzählen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch, und nicht vergessen, auf Spotify eine kurze Bewertung hinterlassen. Das geht mit einem Klick. Sagen, wie viele Sterne ihr für gerechtfertigt haltet, und auch damit helft ihr uns, denn dann weiß Spotify, dass es uns gibt, und ja, auch darüber freuen wir uns. Vielen Dank, und ja, hoffentlich bis nachher. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Florian Semler, dem Founder von Formalskin. Wie gesagt, da geht es um den Bereich Dermatologie, eine Mischung aus Telemedizin und Direct-to-Consumer-Business mit einem Subscription-Element. Sehr, sehr spannend. Und um 16 Uhr geht es um den Creator Space, dann mit Jennifer Fahn, der Co-Gründerin und CEO von Passionfruit. Und ich bin sicher, das wird euch sehr gefallen, denn ich finde, Jennifers Blick ist extrem klar. Sie kommt eigentlich aus dem VC-Bereich, hat jetzt gegründet, und ich finde, sie macht das richtig, richtig gut. Und ja, ist ein sehr diverses Team, sehr, sehr multinational, hat mir wirklich großen Spaß gemacht. So, damit genug von mir. Hoffentlich bis nachher, und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.